Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Andreas Stopp sagt hiermit herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe der Sendung. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, meine Damen und Herren, wo auch immer Sie uns in Deutschland und darüber hinaus hören. Unser Thema heute beschäftigt sich mit dem Adel in Deutschland. Wir haben die Sendung untertitelt mit der Zeile, ist das nur noch ein Thema für die Regenbogenpresse? Wir sind an Ihren Meinungen und Einschätzungen interessiert, auch an Ihren Erfahrungen. Ich nenne Ihnen gleich dann die Telefonnummer, unter der Sie sich in unsere Runde, die wir zusammengestellt haben, einschalten können. Adel in Deutschland, nur noch ein Thema für die Regenbogenpresse. Sie wissen es womöglich viel besser als ich. Die Hochzeiten gekrönter Häupter werden von Millionen Menschen am Bildschirm verfolgt. Illustrierte, die über Adelshäuser berichten, erreichen sehr hohe Auflagen. Und auch im Online-Bereich gibt es royale Hof. Berichterstattung. Woher kommt eigentlich diese Faszination? Und die Frage, die wir da vorstellen müssen, wie sieht eigentlich das Leben der adligen Familien, und wir wollen uns auf Deutschland fokussieren, der adligen Familien in Deutschland aus? Welche Geschichte haben sie hinter sich? Welche Einflüsse üben sie vielleicht nach wie vor noch auf Gesellschaft, Wirtschaft und Politik? Dies alles können wir mit Ihnen, meine Damen und Herren, zusammen diskutieren. Wenn Sie möchten, hier die Telefonnummer, die für Sie, Sie wissen es, kostenfrei ist durch die 00800. Die Sie zuerst wählen und dann 4464 4464. Sie können auch mailen an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Ich sitze Mutterseelen allein hier in Köln im Studio, das bedauere ich sehr, aber ich weiß, dass die Leitungen funktionieren nach Hannover, nach Mannheim und nach München. Wir beginnen mit München, denn dort sitzt Charlotte Nitschke. Ich rufe erstmal guten Morgen in die Leitung.
Ja, guten Morgen.
Charlotte Nitschke ist stellvertretende Chefredakteurin bei bunte.de. Bunte.de bezeichnet sich selbst als führende digitale Content-Destination für Frauen in Deutschland. Ist das Thema Royals und Adel, Frau Nitschke, zunächst gefragt, eher ein Thema für Frauen?
Es ist vorrangig ein Thema, das Frauen interessiert, allerdings nicht ausschließlich, das kann man sagen.
69%, knapp 70% ihrer Leserinnen, ihrer Nutzerinnen sind weiblich. Charlotte Nitschke, Sie haben dort bei bunte.de die Ressortleitung Royals inne. Was machen Sie da auf Ihrer Seite?
Genau, ich berichte quasi über die Königshäuser in Europa und in Asien.
Spielt
und auch den deutschen Adel.
Ah, das wollte ich gerade fragen. Der deutsche Adel spielt aber auch noch eine Rolle. In welcher Gewichtung? Oder ist es immer nur Prinz Harry und Andrew und ich weiß gar nicht, wie die alle heißen?
Also die europäischen Königshäuser wie das britische Königshaus oder das schwedische sind natürlich sehr interessant und da gibt es natürlich aktuell viel zu berichten. Der deutsche Adel kommt weniger vor, aber ist auch immer wieder Thema bei uns.
Kann man sich überzeugen auf der Seite bunte.de. Wo verläuft denn die Grenzlinie zwischen, wie soll ich das jetzt sagen, Informationen über das Leben von Adeligen und auf der anderen Seite, ein bisschen böse ausgedrückt, Klatsch und Tratsch über die prominenten Adeligen?
Also prinzipiell ist es ja so, dass man unterscheiden muss jetzt Mitglieder von Königsfamilien und deutschem Adel. Der größte Unterschied ist ja, dass Mitglieder von Königsfamilien öffentliche Personen sind. Also wenn die heiraten oder Kinder bekommen, ist das eine Staatsangelegenheit und dann darf man natürlich darüber berichten. Bei dem deutschen Adel, das sind in der Regel Privatpersonen. So, und aber auch was die machen in ihrem Leben ist natürlich von Interesse und das versuchen wir natürlich 360 Grad zu beleuchten.
Frau Nitschke, ehe wir auch noch ein wenig auf Ihre Perspektive dann intensiver eingehen, in welcher Form und was Sie berichten über den Adel, müssen Sie mir jetzt erstmal helfen, denn ich möchte unsere Gesprächsrunde für heute in der Lebenszeit vorstellen, will dabei keinen Fehler machen. Ich habe Frau Nitschke einen Grafen zu Gast. Wie rede ich den korrekt an?
Ich würde Ihnen empfehlen, ihn einfach zu fragen, wie er gerne angesprochen werden möchte.
Sollen wir ihn fragen? Dr. Jobst Graf von Wintzingerode. Guten Morgen auch Ihnen.
Guten Morgen.
Sie sind zugeschaltet über Hannover. Vielen Dank allen Kollegen, auch dort beim NDR. Graf von Wintzingerode, wie darf ich Sie nennen? Wie muss ich von der Etikette her gesehen mit Ihnen umgehen?
Jetzt haben Sie es ja schon ganz richtig gemacht. Mit, wenn man das von noch weglässt, ist es noch richtiger. Aber ich muss zugeben, dass ich diese Frage nicht liebe und mich dann immer winde, wenn sie gestellt wird. Weil man auf der einen Seite nicht den Eindruck erwecken will, dass einem das ungebührlich wichtig ist und auf der anderen ja eine korrekte Antwort erwartet
ja.
wird.
Ja, aber wenn jetzt einer kommt und sagt, hallo Herr Winzinger-Rode, dann ist das genauso in Ordnung für Sie?
Ja.
Mhm. Gut, also da gibt es kein Bewusstsein in dem Sinne. Erzählen Sie uns ein wenig, Herr von Winzinger-Rode, über Ihre Familie. Sie sind Sie gehören einer Familie an, die seit über 800 Jahren mit dem Ort, das ist eine Ortschaft Winzinger-Rode, in Verbindung steht. Die liegt zwischen Duderstadt, also in Niedersachsen, und Worbis, das ist in Thüringen. Können Sie Ihre Familiengeschichte tatsächlich 800 Jahre zurückverfolgen?
Ja, das kann man. Also die erste Erwähnung des Namens Winzinger-Rode, die ist erfolgt 1209, also vor etwas mehr als 800 Jahren. In der Zeit sind auch die Familiennamen dieser Familien entstanden. Da war das auch kein Familienname im heutigen Sinne, sondern ein Herkunftshinweis. Also das war dann der so und so aus Winzinger-Rode, den man damit kenntlich gemacht hat.
Ah, daher kommen dann also die Bezeichnungen von in diesem Falle Winzinger-Rode. Es war ja offenbar so, dass Ihr Vater 1945 als kleiner Junge, als Einjähriger, durch die Bodenreform aus der Heimat vertrieben worden ist. Und 1996 hat Ihre Familie Teile des konfiszierten Vermögens wieder zurückgekauft. Seit 2002 leben und bewirtschaften Sie wieder die Güter in Thüringen. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie 1996 wieder zurückkaufen mussten? Es war doch immer Ihr Besitz. Er war nur unterbrochen quasi.
Er war unterbrochen durch die sogenannte Bodenreform, die 1945 in der sowjetischen Besatzungszone erfolgt ist. Und 1990 hat man das, oder 1990 und in den folgenden Jahren hat man das dahingehend geregelt, dass diese Konfiskationen nicht rückgängig gemacht werden, sondern dass dafür eine Ausgleichsleistung erfolgt und Möglichkeiten geschaffen wurden, vergünstigt dieses Land zurückzuerwerben. Mhm. Und davon hat meine Familie Gebrauch gemacht.
Das haben Sie gemacht und Sie bewirtschaften dort unter anderem den Forstbetrieb Winzinger-Rode. Ihre Mutter, das müssen wir auch noch sagen, die stammt aus Ostpreußen, auch aus einem Adelsgeschlecht, ist geflohen nach Sachsen und dort dann auch vertrieben worden. Wie kann das sein? Die hatte doch gar keinen Grundbesitz dort.
Nein, die hatte keinen Grundbesitz. Ihre Mutter hat sogar noch eine Bodenreformparzelle bekommen damals als vertriebene Landlose. Die ist dann aber sehr bald wieder weggenommen worden und dann mussten die von dort auch gehen, sind ausgewiesen worden und mein Großvater ist sogar noch mal festgenommen worden und sollte nach Russland deportiert werden und konnte aber sich von diesem Zug davon machen rechtzeitig.
Ihr Schloss heißt Schloss Bodenstein.
Ja.
Und wenn man sich das anschaut, in der Ahnentafel Alleinbesitz von 1448 eben bis 1945, wie war das für Ihre Eltern, wieder dorthin zurückzukommen dann nach 1996?
Das haben sie, also gerade mein Vater hat das, glaube ich, als natürlichen Vorgang empfunden, weil das im Hintergrund nicht immer eine Rolle gespielt hat, dorthin zu kommen. Und vor allem haben meine Eltern und auch wir damals noch als Kinder die Erfahrung gemacht, eben dort in Winzinger-Rode und den anderen Dörfern drumherum sehr freundlich und vertraut aufgenommen worden zu sein.
Sie sind dort wahrscheinlich mit den Gleichaltrigen in einem ganz normalen, kameradschaftlich-freundschaftlichen Umgang gewesen oder ist Ihre frühe Kinderzeit, Jugendzeit und Schulzeit anders verlaufen?
Meine Kinder- und Jugendzeit ist komplett in Stuttgart verlaufen, weil ich 1996 schon Abitur gemacht habe. Also ich bin nicht dort in Winzinger-Rode aufgewachsen.
Graf von Winzinger-Rode, vielen Dank, dass Sie, auch Sie sich die Zeit nehmen, heute bei uns zu sein. Und Sie können, meine Damen und Herren, ich habe es gerade schon gesagt, auch mit ihm sprechen, wenn Sie wollen. 00800 4464 4464, die Telefonnummer. Frau Professor Silvia Schraut, verzeihen Sie bitte, sehen Sie mir nach, dass Sie lange warten mussten.
Kein Problem.
Umso froher sind wir, dass auch Sie in der Runde sind. Ich glaube, keiner kennt hier den anderen. Wir sitzen auch alle nicht zusammen, sondern verstreut über Deutschland in verschiedenen Studios. Sie in Mannheim. Und ich darf Sie, Frau Professor Schraut, vorstellen als Inhaberin des Lehrstuhls für neuere Geschichte an der der Fakultät für Staats- und Sozialwissenschaften der Bundeswehr-Universität in München. Sie haben Geschichte, Germanistik, Politikwissenschaft studiert und im Schwerpunkt sind Sie unterwegs in der neuesten Geschichte unter besonderer Berücksichtigung der Geschlechtergeschichte. So, und jetzt das Letzte noch zu Ihrer Persönlichkeit, zu dem, was Sie machen. Forschungsgebiet, und das hat uns interessiert, Ihr Forschungsgebiet, unter anderem Adelsgeschichte. Da gibt es ein Büchlein, das haben wir uns herausgesucht. Der deutsche Adel heißt es, ist von Ihnen zusammen mit Walter Demel geschrieben. Sehr spannend, interessant und aufschlussreich. Passt auch ja, in jede Tasche. Kann man im Café rausziehen. Frau Schraut, was ist überhaupt deutscher Adel? Helfen Sie uns ein bisschen auf die Sprünge. Worüber reden wir überhaupt?
Ja, jetzt muss ich ein bisschen spitzfindig sein. Eigentlich gibt es keinen deutschen Adel mehr, weil der Adel ja 1919 abgeschafft wurde in Deutschland. Es gibt Menschen mit adeliger Herkunft, die einen adeligen Namen tragen. Aber Adel in Deutschland gibt es eigentlich streng genommen nicht mehr.
Das ist abgeschafft worden, wenn ich das richtig sehe, mit einem Artikel der Weimarer Verfassung, genau, der Artikel 109. Mhm. Da heißt es, Vorrechte oder Nachteile der Geburt oder des Standes sind aufzuheben. Das war, glaube ich, 1919 ist das so passiert. Ja. Und damit war Schluss mit dem Adel.
Ja, deswegen haben wir ja auch keine neuen Adeligen, während jetzt beispielsweise in England durchaus ja Menschen noch geadelt werden heute.
Ist es damals, als es in der Weimarer Republik zu diesem Beschluss gekommen ist, hat das für Rumoren gesorgt oder ist das, weil es dem Zeitgeist entsprach, hingenommen worden?
Also ich denke, es ist mehrheitlich hingenommen worden, da ja gerade die Monarchie abgeschafft wurde und sowieso so ein großer gesellschaftlicher Wandel im Gang war, dass die Abschaffung des Adels. Er war im Übrigen 1848 bei den Revolutionsversuchen in Europa, die ja auch in Deutschland stattfanden, hatte man den Adel auch schon mal versucht abzuschaffen. Also das hat auch seit dem 19. Jahrhundert Tradition, sich darüber auseinanderzusetzen, ob es Adel noch geben soll und wenn ja, unter welchen Bedingungen. Mhm.
Aber also Fürstin, Herzog, Graf, Baroness, die Herrschaften dürfen es noch als Teil ihres Nachnamens verwenden. Ja, das ist geblieben.
Ja, so Baroness sowas nicht, das sind eher so populäre Titel, aber Fürst oder Graf ist ein Teil des Namens.
Wie wir ja auch hier sehen bei Graf von Winzigerode. Ja. Wie ist man denn seinerzeit überhaupt an den Adelstitel gekommen? War das immer nur über Geburt oder landläufig weiß man, man konnte ja auch geadelt werden?
Ja, man konnte geadelt werden. Das war zum einen als Person, was möglicherweise nicht vererbbar war. Und dann wurden auch Adelsränge verliehen, wenn man besondere Verdienste um das Territorium, um die Herrschaft, um den Kaiser, den König, wen auch immer, also der Adelstitel vergeben konnte. Wenn man besondere Verdienste nachweisen konnte, konnte es durchaus sein, dass man im Adelsrang erhöht wurde. Aber so sozusagen aus dem Bürgerstand oder dem Bauernstand in der frühen Neuzeit zum Fürsten zu werden, sowas gab es nicht, sondern das geht über viele, viele Etappen, über viele Jahrhunderte.
Und wird dann natürlich auch in der Familie entsprechend bewahrt und aufbewahrt. Herr von Winzigerode, Sie haben ein Wappen auch, das Stammwappen der Familie. Ich darf das mal zitieren. Man sieht dort in Silber eine schräge rote Hellebardenspitze mit abwärtigem Haken. Auf dem rot-silbernen bewulsteten Helm mit rot-silbernen Decken eine rote Hellebardenspitze. So, und dann gibt es einen Wappenspruch dazu. Recht tun behält sein Preis allzeit. Das ist das Wappen Ihrer Familie und der Spruch Ihrer Familie bis heute.
Genau, wo kann man denn das lesen, was Sie da...
Danke für das Kompliment an den Journalismus. Aber es ist richtig, oder?
Ja, es ist richtig. Wobei es immer die Diskussion gibt, ob das eine Hellebardenspitze ist, was sich so eine früher ritterliche Familie natürlich wünscht, oder ein Feuerhaken, was auch sein kann.
In Interpretationsweise. Aber dieser Wappenspruch, wissen Sie etwas darüber? Es deutet ja in die Richtung, dass der Adel sich im wahrsten Sinne des Wortes auf die Fahnen geschrieben hat, für Recht zu sorgen. Also da steht eine ethische Verpflichtung ja dahinter, eine Selbstverpflichtung.
Ja, der ist tatsächlich sehr alt, dieses Motto. Gibt es schon in frühen Jahrhunderten Zitate und Nachweise. Und der prägt natürlich das Selbstbewusstsein oder das Eigenbewusstsein einer Familie und spornt dazu an, dem eventuell gerecht werden zu können.
Spielt das denn auch heute in Ihrem Leben noch eine Rolle bei Ihnen oder womöglich bei Ihren Kindern?
Also im Alltag mache ich mir darüber jetzt keine vertieften Gedanken, aber ich versuche schon, dieser Aufforderung gerecht zu werden.
Ja. Weil Sie gerade sagten, wo kann man denn das nachlesen? Ich muss dazu sagen, diese Sendung hat konzipiert Alfred Schmitz, mein Kollege, der hat mir das hier reingereicht unter der Tür durch und gesagt, schau mal, das Wappen. Charlotte Nitschke, bitte kommen Sie mit uns sozusagen in die Diskussionsrunde dazu. Haben Sie die von Winzinger-Rode mal getroffen oder sich mit deren Adelsgeschlecht beschäftigt?
Nein, bisher noch nicht.
Dafür mit vielen anderen, zum Beispiel mit Fürst Alexander zu Schaumburg-Lippe auf Schloss Bückeburg, genau. Da haben Sie ein Interview geführt. Wie laufen solche Interviews ab? Kommt man da eigentlich als Journalist leicht dran und rein ins Schloss und hat dann eine Stunde, um sich zu unterhalten?
Ja, gut, was heißt leicht? Ich konnte mir in den letzten Jahren eine gewisse Vertrauensbasis mit diversen deutschen Adelshäusern aufbauen und dadurch, wenn man dann anfragt für ein Interview oder jetzt im Fall von dem Fürsten zu Schaumburg-Lippe, da war es tatsächlich eine Schlossführung mit einem Interview, da sind sie dann doch meist geneigt, das dazu zu stimmen und da wirklich im Journalisten zu empfangen.
Mag das vielleicht auch daran liegen, und jetzt müssen Sie uns mit Informationen füttern, dass wir zu wissen glauben, diesen Adelshäusern geht es finanziell nicht unbedingt immer gut, weil die Bauwerke, die sie haben, verschlingen enorme Summen. Und so ist es wohl auch zu erklären, dass viele ihre Schlösser öffnen. Steckt da auch dahinter, dass man sich eher öffnet, um auch, wie soll ich sagen, nicht nur Verständnis zu generieren, sondern vielleicht auch eine Einnahmequelle aufzutun, dadurch, dass ich womöglich um diese Zeit einen Weihnachtsmarkt im Schlosshof veranstalte?
Ja, absolut. Diese Schlösser und Ländereien, das muss alles finanziert werden, muss alles wirtschaftlich sein und das wissen natürlich die Hausherren und deswegen öffnen sie ihre Schlösser oder laden zu Veranstaltungen auf den Schlössern ein. In vielen Schlössern, die auch wirklich noch bewohnt werden, kann man seine Hochzeit feiern oder große Feiern ausrichten. Das ist absolut zeitgemäß und auch nötig.
Herr von Winzinger-Rode, machen Sie Schloss Bodenstein ab und zu mal auf?
Nein, weil es nicht unser Schloss ist, sondern seit 1947 der evangelischen Kirche gehört, was auch eine historische Besonderheit ist, weil wir im katholischen Eichsfeld eine kleine evangelische Enklave bilden und deshalb die Familie sich bemüht hat, dass die Kirche nach 1945 die Burg bekommt.
Ah ja, daher stellt sich bei Ihnen nicht die Frage, wie Sie Bauwerke unterhalten und woher Sie die finanziellen Mittel nehmen.
Jedenfalls nicht für die Burg selbst.
Frau Nitschke, nochmal gerade zurück bei Ihnen. Woher kommt eigentlich Ihre persönliche Leidenschaft für den Adel? Weil ich kann mir vorstellen, Sie hätten ja auch, was weiß ich, Reisejournalistin oder Wirtschaftsjournalistin werden können.
Das bin ich gefühlt manchmal auch. Nein, also das Interesse für den Adel, das habe ich schon immer. Ich bin historisch da sehr interessiert. Und bin sehr glücklich darüber, dass ich quasi einen Beruf daraus machen konnte. Es ist das Historische, es ist aber auch dieses Netzwerk Adel, wie es heute funktioniert. Das fasziniert mich, das interessiert mich und ich berichte da sehr gern drüber.
Gibt es manchmal auch Ärger über Ihre Berichte? Dass einer sagt, so sehe ich mich selber eigentlich gar nicht, wie Sie mich dann beschrieben haben.
Das gibt es schon, ja. Man möchte natürlich über sich immer nur die schönen Dinge lesen oder viele möchten nur ein positives Bild von sich in der Öffentlichkeit haben. Das ist aber nicht immer möglich, denn es passieren auch Fehltritte oder Rückschläge und über die berichten wir natürlich genauso wie über die schönen Dinge.
Also, meine Damen und Herren, Sie kennen jetzt meine Gäste heute im Studio hier in der Lebenszeit. Na, Sie sind ja nicht im Studio, sondern Sie sind verstreut über die Republik. In München war das gerade die Stimme von Charlotte Nitschke. Ihr Vorname ist inspiriert, Frau Nitschke, ganz rasch gefragt.
Charlotte ist inspiriert von Charlotte Casiraghi. Das ist die Tochter von Prinzessin Caroline von Hannover, also die Monaco-Prinzessin. Also. Das war so ein bisschen die Idee für meinen Vornamen, ja.
Da war es Ihnen sozusagen in die Wiege gelegt.
Ja.
Dr. Jobst Graf von Winzinger-Rode, der uns in Hannover zugeschaltet ist, und Frau Professor Silvia Schraut in Mannheim ist sie. Es geht gleich weiter, 00800 4464 4464, unsere Telefonnummer, oder Sie schreiben an lebenszeit@ deutschlandfunk.de. Die Nachrichten, dann die Fortsetzung der Sendung. Andrea Stopp weiterhin am Mikrofon. Unsere Sendung heute trägt den Titel Adel in Deutschland. Ist das womöglich nur noch ein Thema für die Regenbogenpresse? Wir wollen ein wenig gemeinsam reflektieren über die Rolle in der Geschichte, die der deutsche Adel gespielt hat und über seine Stellung heute in unserer modernen Gesellschaft. Ich habe und bin froh und glücklich darüber. Drei Gäste in der Sendung, Frau Professor Silvia Schraut, Professorin für neuere Geschichte an der Bundeswehr-Universität in München, beschäftigt sich unter anderem mit der Adelsgeschichte. Jobst Graf von Winzinger-Rode, den Sie auch gerade schon gehört haben, Historiker und Politologe ist er, und Charlotte Nitschke, Journalistin bei bunte.de und hat dort die Royals vorrangig auf ihren Seiten. Mein Kollege Matthias Sommer hat mal auf der Straße herumgefragt, was Menschen mit Adelshäusern anfangen können und was sie überhaupt über Adel, über den sogenannten Adel wissen.
Ich finde es einfach schön, sowas zu haben. Ich finde das toll, das gibt so ein bisschen Glanz. Was sie durchmachen, was ich durchmache, guckt man mal, vergleicht man mal. Oh, das ist aber viel schöner als das, was bei mir abgeht.
Ich interessiere mich ehrlich gesagt überhaupt nicht dafür. Ich ärgere mich höchstens, wenn es Diskussionen gibt um die Rückgabe von irgendwelchen Wertgegenständen an die Hohenzollern.
Naja, aber eine Daseinsberechtigung haben sie ja auch irgendwo. Es wäre ja genauso, ob meine Familie noch Recht hat, weiter zu bestehen. Ob ich jetzt einen Adelstitel habe oder nicht, finde ich schon. Also sollen sie doch ruhig. Sie tun ja keinem was.
Von Geburt aus sind die ja dann adelig. Es sei denn der Prinz von Anhalt, da weiß man ja nicht genau. Er hat den Titel gekauft, der Prinz von Anhalt.
Es ist ein überholtes Thema und es gehört abgeschafft. Wenn man jetzt zum Beispiel das britische Königshaus betrachtet, völlig uninteressant, was die da machen und wie viel Geld die auf den Kopf hauen vom Steuerzahler, ist eigentlich unangebracht.
Die von Thun und Taxis, die gibt's noch. Das ist ja eine ganz große Sippe. Ja, wie heißt er denn? Der Mann von der Caroline. Ernst August von und zu sowieso.
Ich habe nichts dagegen, wenn es ihn weiterhin bestehen, man ihn weiterhin bestehen lässt, aber es ist für mich also vollkommen irrelevant. Es sind Menschen wie jeder andere auch.
Das war unsere kleine Umfrage. Frau Schraut, wie viele Menschen gibt es eigentlich in Deutschland, die aus einem Adelsgeschlecht stammen?
Ich weiß nicht, ob es jetzt gerade exakte Zählungen gibt, aber die Zahlen, die man so hört, sind zwischen 0,2% und 1%. Das schwankt sehr, wo man nachschaut. Es gibt eigentlich nicht mehr viele, ne? Da sich ja keine neuen dazugesellen und ja durchaus auch Familien aussterben. Insofern ist es begrenzt.
Müssen wir da mit einem Irrtum aufräumen? Gerade sagte eine Dame in der Umfrage, man kann einen Adelstitel ja kaufen.
Naja, sie können sich ja adoptieren lassen und von einem Adeligen, und dann haben sie den Adelstitel auch. Und das ist ja meistens eine Form von Kaufen.
Schauen wir mal in unsere Hörerschaft. Und der erste Hörer, der es geschafft hat, hier in die Sendung zu kommen, ist Dr. Horst-Dieter Freiherr von Enzberg, den ich, wo auch immer er wohnt, herzlich begrüße. Guten Morgen.
Ja, er wohnt in Uelzen in Niedersachsen. Guten Morgen.
Und bewohnt ein herrschaftliches Schloss. Erzählen Sie uns über Ihre Familie.
Meine Familie hat zwar noch ein herrschaftliches Schloss, das ich aber nicht geerbt habe. Ich wohne als Rentner relativ bescheiden, bin Historiker von der Ausbildung her, kenne insofern auch Frau Professor Schraut zumindest als Autorin.
Schön.
Und bin als Historiker nicht reich geworden, das wird man in diesem Beruf eigentlich auch nicht. Ja. Aber es gibt den Familiensitz noch.
Ja. Es gibt den Familiensitz noch. Ich darf dazu sagen, Sie sind 69 Jahre alt. Aus Ihrer Perspektive, dieser Unterschied zwischen hohen und niederem Adel, können Sie auch als Historiker uns das ein bisschen erklären?
Ja, es ist eigentlich ein ganz wesentlicher Unterschied. Und gerade wenn Ihr Thema ist, ob das nur noch ein Thema für die Klatschpresse oder Regenbogenpresse sei, da muss man ja sagen, da geht es ja eigentlich nur um den Hochadel oder noch genauer gesagt um die regierenden Häuser, also die Königshäuser, die eigentlich ja nochmal eine Etage drüber sind. Und darunter gibt es eben oder gab es die breite Schicht des sogenannten niederen Adels, der also aus der Ritterschaft hervorgegangen ist. Und das sind ja die vielen Leute, die einfach nur ein von vor dem Namen haben oder eben wie ich Freier von Enzberg heißen. ja, Grafen gehören zum Teil noch dazu, zum Teil haben sie schon eher auch Fürstenrang gehabt. Aber der Unterschied zwischen dem hohen und dem niederen Adel, der ist eigentlich konstitutiv und wird eigentlich ja fast bis heute auch noch beachtet.
Was begegnet Ihnen persönlich eigentlich im Alltag, wenn Sie zum Arzt gehen und sagen, guten Tag, Freiherr von Enzberg, ich habe einen Termin. Wie reagiert die Öffentlichkeit auf Ihren Namen?
Kaum. beim Arzt werde ich eigentlich schon oft falsch angeredet, weil auf meiner Karte natürlich erst Enzberg steht und dann noch meinetwegen Hausdieter Freiherr von kommt. Ja, so dass dann Sprechstunden oder die Arzthelferin meinetwegen mich mit Herr Enzberg begrüßt. Manche lesen auch alles vor. Ja, das ist richtig.
Graf von Wintzingerode, kennt man sich eigentlich? Ich meine jetzt, wir haben gerade von Frau Schraut gehört, ich rechne das jetzt mal um, ca. 80.000 Menschen in Deutschland stammen aus einem Adelsgeschlecht. Kennt man sich untereinander? Kennen Sie womöglich Freiherr von Enzberg?
Nein, ich glaube, wir kennen uns nicht. Ich kenne aber die Familie. Aber Frau Schraut hat ja mit Recht gesagt, dass es den Adel als solchen gar nicht mehr gibt, sondern dass das im Grunde eine soziale Gruppe oder ein soziales Milieu heute ist, die sich vielleicht etwas homogener gehalten hat als andere soziale Milieus und deshalb noch auffälliger ist. Insofern kann man zu dem, was der eine Hörer gesagt hat, dass man das bestehen lassen kann, eigentlich auch nur sagen, dass es besteht ja nichts im rechtlichen Sinne und die Menschen abschaffen, die aus diesen Familien kommen, das ist ja hoffentlich nicht geplant.
Aber fühlen Sie sich, Herr Wintzingerode, und die Frage stelle ich gleich auch noch an Horst-Dieter von Enzberg, fühlen Sie sich denn als Teil dieser Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland in einer besonderen Weise womöglich aufgerufen, in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der Politik zu wirken?
Ja, das fühle ich mich in gewisser Weise schon, aber das verbinde ich nicht mit dem mit der Tatsache, einen solchen Namen zu tragen unbedingt.
Mhm. Wie ist es bei Ihnen, Herr von Enzberg?
Also ich finde, dass ich eben aufgrund der geltenden Rechtslage und dem Hinweis fand ich ja wichtig, dass die seit 100 Jahren gilt, ne? Also auf einmal Reichsverfassung, aufgrund der geltenden Rechtslage in Deutschland den Namen halt so tragen darf, nicht? Und das finde ich dann auch in Ordnung. In Österreich gilt eine andere Rechtslage und obwohl ich Österreich sehr mag, muss ich sagen, ich finde das Land nicht demokratischer in politischer Hinsicht. Da ist auch eine ganze Menge Verlogenheit und Heuchelei dabei. Und ich musste vor ein paar Tagen einem alten Schulfreund, mit dem ich vor 50 Jahren Abitur gemacht habe, erklären, dass ich diesen Namen seit meiner Geburt trage, ja, das steht auf meiner Geburtsurkunde in allen meinen Personaldokumenten. Da ich mit ihm per Du bin, ist ihm das nicht so ganz aufgefallen. Das ist natürlich auch dann eine Erleichterung. Lassen Sie mich das noch sagen, wenn wir jetzt im Bundestag nur als Beispiel eine Fraktionsvorsitzende mit dem Namen Mohammed Ali haben, Familiennamen Mohammed Ali, dann darf es auch noch einen Freiherrn von Enzberg und einen Graf, wie auch immer, geben. Das würde ich fast sogar unter Stichwort Diversität stellen. Also so großzügig kann man dann auch noch sein. Das tut niemandem weh. Im Übrigen ist es eine Gesellschaftsschicht, die loyal ist zu diesem Staat und kein bisschen frondiert, also kein bisschen Opposition macht. Ja. Ja, das ist eine Parallelgesellschaft vielleicht in gewissen Kreisen, aber durchaus nicht störend für diesen Staat. Mhm.
Darf ich da was nachfragen?
Bitte.
Herr von Enzberg, würden Sie denn sagen, der Adel als Gruppe ist eine homogene Gruppe heute noch?
Nein.
Aber was Sie gerade sagen, die sind alle staatstragend, der Adel sei staatstragend und staatsloyal,
da haben Sie es ja. Mir sind keine gegenteiligen Bestrebungen bekannt. Ja gut, werden Sie vielleicht mit der Frau von Sein-Wittgenstein kommen, wo ich mich dann eher frage, woher die einen Namen hat, wie auch immer. Auch da gibt es ja Namensvergaben durch Heirat, durch Adoption und
mir
so weiter.
Mir fällt da auch Frau von Storch ein.
Ja.
Da sagen uns übrigens, wenn ich mich da an der Stelle einklinken darf, viele Hörerinnen und Hörer schreiben uns, wie kam es dazu und kommt es dazu, dass bei der AfD es ganz viele Fonds und Zus gibt. Und Eva, auf diese Frage zu sprechen kommen, Herr Enzberger, ich schlage vor, danke Ihnen damit herzlich, das war Platz machen für den nächsten Hörer. Gerade noch gefragt, wenn ich jünger wäre, hätte ich Chancen von Ihnen adoptiert zu werden? Sagt er nichts dazu.
Sie von mir.
Ja, zum Beispiel, um an Ihren Titel zu kommen, den Sie ja nicht mehr führen dürfen, sondern nur noch als Namensbestandteil.
Nein, das war kein, also, das war, an dem Geld wäre ich sehr interessiert, aber also, da wird da nichts draus. Ja,
ja gut, dann
übrigens heiße ich von Enzberg und nicht, nicht Enzberger. Ja.
Dann wird aus beiden Richtungen nichts draus, aber trotzdem gut, dass wir darüber gesprochen haben. Herzlichen Dank, dass Sie angerufen haben bei diesem uns sehr wichtigen Thema, und ich lade Sie ein, weiter über die Antenne bei uns zu bleiben in der Sendung, wenn Thorsten Börnsen sich jetzt meldet aus Hamburg, 50 Jahre alt, sind auch Historiker. Heute stechen wir in das Historikernest, Herr Börnsen. Was interessiert Sie am Adel?
Ja, moin moin erstmal. Ich finde, es sind zwei ganz interessante parallele Bewegungen, die man beobachten kann. Das eine ist einmal so eine gewisse Geschichtsvergessenheit. Also ich beobachte das zum Beispiel am Berliner Stadtschloss. Also so, man träumt sich in so eine aristokratische Vergangenheit zurück, die es so in dieser Form gar nicht gegeben hat. Und das hat, glaube ich, auch ein bisschen einfach mit der Geschichte an sich zu tun, dass sie sich nicht immer weiter entfernt. Also es gibt immer weniger, natürlich in Deutschland überhaupt kaum noch Menschen, die sich an so eine feudale Gesellschaft oder spätfeudale Gesellschaft, wie sie ja die aristokratische Gesellschaft gewesen ist, zurückerinnern kann, und eben mit den ganzen Nachteilen, die das für Nicht-Aristokraten hatte. Also meiner Ansicht nach ist das ein romantisierter Blick in eine überschönte Vergangenheit.
Hier wollen wir an der Stelle Charlotte Nitschke mal kurz einbeziehen, bunte.de. Sie sind uns deswegen wichtig, Frau Nitschke, weil wir ja in unserem Titel haben nur noch ein Thema für die Regenbogenpresse, und das meinen wir ja nicht abwertend, sondern Sie erfüllen ja eine ganz wichtige Funktion. Wie ist das? Werden Königshäuser und Adelsgeschlechter romantisiert dargestellt? Wie sehen Sie das?
Auf eine gewisse Weise schon, auf jeden Fall. Das ist aber auch von den Adels- und Königshäusern so gewollt in der heutigen Wahrnehmung. Das sieht man daran, wenn sie heiraten, dann ist das sehr prunkvoll, sehr glamourös. Dann sind die Gäste dementsprechend, und deswegen vermittelt man auch gern dieses romantische Bild.
Frau von Schraut, Graf von Witzigerode, Silvia Schraut, bürgerlich. Was wollte ich Sie jetzt fragen, das weiß ich gar nicht mehr. Wir gehen zurück zu Herrn Börnsen. Da Sie Historiker sind, Sie wissen vielleicht was darüber, es gibt ein deutsches Adelsarchiv. Bin ich da richtig informiert?
Das fragen Sie jetzt nicht. Ja, ich arbeite da nicht.
Nö, aber da Sie Historiker sind, kennen Sie sich vielleicht damit aus. Wir wollen es nur wissen.
Ja, nee, keine Ahnung. Also darüber weiß ich nicht. Also das war jetzt auch nicht so unbedingt mein Punkt.
Ja. Haben Sie noch was hinzuzufügen, Herr Börnsen, ehe wir Sie aus der Leitung drängen?
Ja, hätte ich. Also tatsächlich, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, ist, glaube ich, zwei Bewegungen, die tatsächlich parallel sind und ziemlich und die tatsächlich. Auf der einen Seite haben Sie Leute wie die Hohenzollern, die ihre Schlösser zurückhaben wollen, also mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein mit auf. Und auf der anderen Seite haben Sie eine Gesellschaft, die eigentlich keine Erinnerung mehr daran hat, was es heißt, eine aristokratische und eine Ständegesellschaft auch zu sein. Das ist ja auch ganz wichtig. Also in dieser ganzen Sissi-Wolke löst sich ja ihre soziale Wirklichkeit, wie sie in der Geschichte war, ja völlig auf. Also das sind ja nicht nur alles hübsche Kostüme gewesen, sondern da sind Leute ja auch aktiv unterdrückt worden. Also so, das ist natürlich nochmal ein wichtiger Hinweis, den im Kopf zu behalten.
Bedauern Sie das eigentlich, Jobst Winzinger-Rode, dass, sagen wir mal, dieses Bild, das man vom Adel hat, heute in der Gesellschaft offenbar, wenn ich das ein bisschen salopper formulieren darf, als Herr Börnsen das getan hat, nicht mehr so gefragt ist?
Weiß ich gar nicht, ob man das so sagen kann oder inwieweit dieses Bild sich überhaupt auf den tatsächlichen Alltag bezieht oder sich nur auf einen ganz bestimmten Kreis derer beschränkt, die Gegenstand der Berichterstattung zum Beispiel in der Bunden sind. Ich glaube, im Alltag spielt das alles tatsächlich keine große Rolle.
Herr Börnsen, ich danke Ihnen, dass Sie angerufen haben aus Hamburg, und wir gehen weiter nach Ronnenberg. Dort hört uns Sabine Metzger, und wir hören Sie jetzt, Frau Metzger. An welcher Stelle wollen Sie sich einklinken?
Guten Morgen. Ja, ich habe nur einen kleinen Gedanken dazu zu erreichen. Ich persönlich nehme wahr, in meinem privaten Umfeld und auch aus meiner persönlichen Geschichte, dass das von, der Namenszusatz von im Namen einer Privilegierung schon gleichkommt und er ziemlich unberechtigt ist, weil diese Namenszusätze, die adelig machenden Namenszusätze, natürlich mal vergeben wurden für was für immer gute Taten. Also in meiner Ursprungsfamilie gab es da einen Fonds für die, das Schreiben des Mecklenburgischen Landrechts zum Beispiel. Gut, da gab es dann einen Fonds dafür und das wurde situiert über viele Generationen. Wenn es dann ausstirbt, weil irgendwie im Mannesstamm es ausgestorben ist, dann ist es weg. Wenn es nicht ausstirbt, bleibt es und bleibt es. Für nichts. Und an der Stelle habe ich meine Zweifel daran, dass ein solcher öffentlich getragener Namenszusatz eine Berechtigung hat in unserer Zeit.
Ich frage mal in meine Runde, möchte es jemand kommentieren?
Ja, ich glaube, das, was die Dame gerade gesagt hat, trifft natürlich auf jeden großen bürgerlichen Namen auch zu. Also wenn man jetzt Kohl heißt, wird man wahrscheinlich auch gefragt, ob man ein Verwandter ist des ehemaligen Bundeskanzlers und Enkelkinder von Thyssen. Gut, es sind jetzt mittlerweile auch geadelt worden, aber jetzt große Fabrikantenfamilien, werden die Kinder und Enkelkinder oder Urenkelkinder womöglich auch eine besondere Beachtung finden, weil ein großer Name möglicherweise eben dazu führt, dass man größere Aufmerksamkeit bekommt. Und das ist im Adel natürlich nicht anders.
Frau Metzger, darf ich es damit bewenden lassen? Ich könnte Sie jetzt verabschieden mit Sabine Metzger von Ronnenberg. Also ich müsste sagen, aus Ronnenberg.
Sehr lustig. Ja, ein kleiner Aspekt wäre noch vielleicht hinzuzufügen, einfach so in den Raum. Heute gibt es ja den Verdienstorden, also Verdienstkreuz und so weiter, aller Arten im Land und im Bund. Das sind im Grunde heutige Adelsschläge. Nur die werden eben auch nicht vererbt. So, das war der Gedanke.
Umgekehrt Ihnen herzlichen Dank für das Statement, was Sie da noch angefügt haben. Ich habe hier noch was auf dem Zettel, Frau Schraut, da muss ich Sie fragen. Gerade sind wir irgendwie in einem Nebensatz auf Österreich zu sprechen gekommen. In Österreich ist ja sogar der Titel als Namensbestandteil untersagt. Bin ich da richtig?
Ja, ist richtig. Aber dafür sind Sie in Österreich dann zumindest in jedem Hotel immer gleich gnädige Frau oder Herr Geheimrat oder wer
auch immer. Da haben wir alle eine Chance. Ja, aber da gibt es eben diese Unterschiede, dass dort da nicht mehr der Fall ist. Jetzt nochmal dieses Stichwort Deutsches Adelsarchiv. Wer kann mir dazu was sagen? Was verbirgt sich dahinter? Vielleicht auch Frau Schraut?
Ja, viel kann ich dazu auch nicht sagen, aber es ist der Versuch, Genealogien zu sammeln, zu bewahren und damit adelige Herkunft nachweisbar für ein Lesepublikum kennbar zu machen.
Ich glaube, in Marburg ist das beheimatet. Da von Winzingerode wissen Sie es eigentlich, dass wir da die richtige Information geben. Sonst guckt man das mal nach und ich kann Ihnen das dann.
Ich kann da schon was dazu sagen. Also das Deutsche Adelsarchiv hält im Grunde die Datengrundlage vor, die heute überhaupt nur noch möglich macht, dass man weiß, wer zu dieser Gruppe gehört und wer nicht, wer vielleicht so einen Namen aus den erwähnten Gründen heute führt, und dort wird eigentlich das fortgeführt, was früher, als es den Adel tatsächlich noch gab, ja auch staatlich vorgehalten wurde in irgendwelchen Matrikeln und Heroldsämtern, versucht man heute in Marburg eben zu ersetzen. Und da werden auch solche Bücher veröffentlicht, die nennen sich Gotheisches Handbuch, in denen steht drin, also da haben die Familien ihre Artikel und da steht jeweils drin, wer dazugehört.
Frau Nitschke, ist das für Sie eine Möglichkeit nachzuschlagen, wenn Sie sich informieren? Wer könnte denn für unsere Hörerinnen und Hörer, unsere Leserinnen und Leser, bunte.de, interessant sein?
Ja, auf jeden Fall. Zum Nachschlagen ist das sehr gut. Allerdings kann man meist auch direkt bei den Häusern anfragen und die beantworten einen da auch in der Regel die Fragen dazu.
Also man muss nicht unbedingt lange arbeiten, bis man da reinkommt oder rankommt.
Ja gut, das ist jetzt relativ. Es ist erfordert schon eine gewisse Zusammenarbeit, vor allen Dingen, weil man ja auf eine Vertrauensbasis kommen möchte und das dauert dann schon etwas.
Sind Sie eigentlich, wie können wir uns Ihr Leben konkret vorstellen? Sind Sie da immer dabei, wenn in Schweden da gerade ein Prinz getauft wird oder die Grimaldis da mal wieder in den Zirkus gehen oder Nationalfeiertag begehen? Versuchen Sie überall da im Herzen der Ereignisse mit dabei zu sein?
Ich versuche es ja, bin aber nicht immer dabei. Das ist einfach nicht machbar. Ich bin sehr gerne dabei, gerne vor Ort, einfach um das wirklich ein bisschen hautnah mitzuerleben. Das ist dann auch nochmal was anderes, als wenn man dann nur Bilder sieht. Und ich versuche natürlich auch unseren Lesern da einen tieferen Einblick oder einen näheren Blick auf das Geschehen zu ermöglichen. Und das geht nur, wenn ich selbst vor Ort bin. Ja.
Da gab es mal auf Ihrer Seite einen Fragenkatalog, der von bunte.de an Sie gestellt wurde, als Royal-Beauftragte sozusagen. Und eine der Fragen heißt, welchen Royal würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen? Welchen?
Jetzt muss ich kurz überlegen, was ich da geantwortet habe. Ich glaube, es war die Queen Elizabeth.
Ja, 100 Punkte. Warum?
Ja, eine bemerkenswerte Frau mit einer langen Geschichte. Ich glaube, die kann sehr, sehr viel erzählen und da wird es auf der einsamen Insel nicht langweilig.
Haben Sie sie mal getroffen?
Gesehen habe ich sie, aber treffen im Sinne von begrüßen, mit ihr sprechen konnte ich leider noch nicht.
Aber Victoria von Schweden, die haben Sie mal, wir kommen ein bisschen weg vom deutschen Adel, ich bitte da um Nachsicht in gewisser Weise. Victoria von Schweden, da hatten Sie mal das Vergnügen, sogar an einem Geburtstag mit ihr zusammenzutreffen.
Ja, das war sehr schön. Also ich hatte schon öfter die Gelegenheit, mit ihr zu sprechen, weil sie beziehungsweise das schwedische Königshaus ja sehr, sehr volksnah ist und die wirklich nahe zu ihren Bürgern kommen. Und die schwedische Kronprinzessin feiert jedes Jahr ihren Geburtstag auf dem Sommerschloss, Schloss Solliden, auf Öland ist das, eine kleine Ostseeinsel. Und da kann man ihr persönlich gratulieren und da bekommt man auch als Medienvertreter, als Pressevertreter die Möglichkeit, mit ihr mal zu sprechen.
Frau Schraut, Herr Winsiger-Rode, ich legte gleich diesen Fragebogen weg an Frau Nitschke, aber diesen einen noch, weil er schön ist. Gefragt wurde sie, ich würde sofort beim Bachelor mitmachen, wenn welcher Prinz der Bachelor wäre?
Da habe ich geantwortet, ich war bestimmt der Kronprinz von Norwegen, der Hakon.
Ja, damals haben Sie gesagt Prinz William, aber so ändert sich halt der Geschmack offenbar. Es ist auch nicht der Kern unseres Gespräches heute, aber ich wollte es doch nicht unerwähnt lassen. Wir müssen allerdings mal ganz kurz auf die Mail von Tino Kretschmann eingehen aus Berlin. Ich habe es gerade schon angedeutet, bei der AfD gibt es viele Fons und Zus. Zweite Frage, was haben diese Leute für ein Weltbild? Herr von Winsiger-Rode, ist das so in der AfD, viele Fons und Zus?
So, zu dem Thema habe ich mal vor 2-3 Jahren einen Artikel veröffentlicht, der in der Leipziger Volkszeitung erschienen ist. Das war ein Text, der eigentlich so für den internen Gebrauch gedacht war und dann so von Hand zu Hand ging. Und dann wurde ich irgendwann gefragt, ob der veröffentlicht werden dürfte. Nach einigem Zögern zugestimmt. Und da drin bin ich dieser Frage nachgegangen, woher das kommt. Das ist auch vielleicht ein Aspekt, den Herr von Enzberg genannt hat, mit der Loyalität zum Staatswesen, die ja tatsächlich ausgeprägt ist in diesen Familien und die bei manchen einen Bruch erlitten hat durch diese Entscheidung nach 1990, diese enteigneten Dinge nicht zurückzugeben. Oder nicht einfach so zurückzugeben. Das hat für manche vielleicht den Weg in die oder das Vertrauen in den demokratischen Rechtsstaat erschüttert und sie dazu verleitet, in die AfD zu gehen. Also ich bin dann in dem Artikel, gehe ich darauf ein, warum ich es für vollkommen abwegig halte, in der AfD zu sein, wenn man so leben will, wie die meisten dieser Familien das möchten, weil man eben um einen solchen, ja im Wesen meistens konservativen privaten Lebensstil pflegen zu dürfen, meines Erachtens darauf angewiesen ist, in einer liberalen, offenen Gesellschaft zu leben, weil man ansonsten mit Sicherheit nicht gestattet bekommen würde, sein Leben so zu leben, wie man möchte. Das geht auch vielleicht ein bisschen in diese Richtung, die von Frau Metzger gesagt wurde, die ja der Ansicht ist, man solle seine Namen nicht mehr führen dürfen. Da bin ich schon der Ansicht, dass in einem freiheitlichen Staatswesen jedem gestattet sein sollte, so zu leben und letztlich auch so zu heißen, wie er das für richtig hält. Und die AfD verfolgt aus meiner Sicht eine ganz andere Zielrichtung.
Frau Schraut.
Ja, ich würde gerne noch mal was zu diesem, was jetzt mehrfach schon gesagt wurde, mit der Staatsnähe sagen. Der Adel im 20. Jahrhundert war per se nicht staatsnah, sondern in der Weimarer Republik haben sich viele Adelige sehr früh der Nationalsozialistischen Partei angeschlossen oder einer antidemokratischen Bewegung. Der Adel per se im 19. Jahrhundert oder noch vorher war natürlich staatsnah, weil es eine adelige und feudale Gesellschaft war, mit der Demokratie stand plötzlich die Frage im Raum, kann man sich als Adeliger mit der Demokratie verbinden? Und das haben viele in der Weimarer Republik negativ beantwortet. Da muss man allerdings dazu sagen, das haben auch viele Bürger negativ beantwortet. Und im Nationalsozialismus haben wir, wenn wir mal die Familien der Widerständler angucken, wo wir durchaus adelige Widerständler haben, die aber in der eigenen Familie möglicherweise mit 30, 40 Angehörigen der NSDAP konfrontiert waren.
Frau Schraut, wir müssen an dieser Stelle eine kleine Pause machen, nicht um das Thema zu beenden. Wir um 10:55 werden wir genau an dieser Stelle fortsetzen. Wir haben jetzt die Nachrichtenpause. Sie können, meine Damen und Herren, noch anrufen 00800 4464 4464, die Telefonnummer, oder Sie schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wie steht es um den Adel in Deutschland? Ist es nur noch ein Thema in der Regenbogenpresse? Das war der Ausgang unserer Fragestellung. Wir haben uns in der vergangenen Stunde schon weit entwickelt, mit Hilfe von Charlotte Nitschke, bunte.de, mit Hilfe von Professor Dr. Silvia Schraut als Professorin für neuere Geschichte und dem Schwerpunkt Adelsgeschichte und Dr. Graf von Witzinger-Rode, der Historiker und Politologe ist und ebenfalls zugeschaltet ist in dieser Sendung Lebenszeit. Wir waren gerade ein wenig bei den Fons und Zus, die es in der AfD gibt. Und Frau Schraut, vielleicht können Sie uns noch ein bisschen erläutern, wie die Konsequenzen aus dieser Bodenreform damals waren, die dann, so haben wir von Witzinger-Rode auch erklärt bekommen, dann dazu geführt haben, dass bestimmte Kreise des Adels sich auch ein neues Sammelbecken dann gesucht haben. Wie war das damals? Es stieß auf großes Unverständnis, dass die Besitztümer eben nach 45 dann nicht zurückgegeben wurden, sondern von der Treuhand verkauft wurden.
Naja, wir haben ja einen großen Unterschied, was Bodenreform betrifft, mit der DDR und der BRD, wobei die Besatzungsmächte ursprünglich in allen Teilen der Bundesrepublik und der DDR eine Bodenreform durchführen wollten, nur weil man davon ausging, dass die Junker, die preußischen Junker, den Nationalsozialismus aktiv mit unterstützt haben. Die Amerikaner wollten die Bodenreform nur mit Entschädigung verbinden. Und jetzt war es halt nun mal zufällig oder nicht zufällig geografisch so, dass die meisten adeligen Großgrundbesitztümer eben im Osten lagen, und da wurden sie einfach entschädigungslos enteignet, während in den Westzonen sich die westdeutschen Politiker massiv dagegen gewehrt haben, dass der weniger vorhandene Großgrundbesitz überhaupt enteignet wird, auch mit Entschädigung enteignet wird. Die wollten es überhaupt nicht. Mhm. Deswegen haben wir beispielsweise in Bayern oder in Baden-Württemberg eben immer noch vergleichsweise viel adeligen Großgrundbesitz, während wir das im Osten eben nicht haben.
Mhm. Wobei die Bodenreform im Westen ja auch durchgeführt worden ist, in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen.
Also ich war ja in Baden-Württemberg, wurde sie nicht durch. Also englische Zone dann wohl schon, aber amerikanische Zone nicht. Also
in Niedersachsen nicht, da hat das der SPD-Ministerpräsident verhindert.
Ja. Mhm. Mhm. Herr von Witzinger-Rode, ist an dieser Geschichte was dran? Ich weiß nicht, ob ich mich richtig entsinne, dass Sie darüber geschrieben haben, dass mal behauptet wurde, der Grund dafür, dass nach der Wiedervereinigung die Besitzverhältnisse nicht wieder im damaligen Sinne geordnet worden sind, läge daran, dass Russland bzw. Gorbatschow das als Bedingung für die Wiedervereinigung gestellt hätte, dass eben diese Bodenreformsergebnisse nicht zurückgedreht werden. Was ist an dieser Geschichte dran?
Gorbatschow selbst hat dazu ja gesagt, dass das eine, ich glaube, absurd hat er sogar genannt, die Behauptung. Die Sowjetunion hat damals in den Verhandlungen tatsächlich darauf bestanden, dass sie als Völkerrechtssubjekt sagen, nicht dafür haftbar gemacht werden will, was zwischen 1945 und 1949 unter ihrer Besatzungshoheit passiert ist. Das ist ja auch ein legitimes Anliegen gewesen. Und es ist dann erklärt worden, daraus ist dann sozusagen konstruiert worden, es ist verboten worden oder zur Vorbedingung für die Wiedervereinigung gemacht worden, dass diese Dinge nicht rückgängig gemacht werden, wobei man auch noch einen Unterschied ziehen muss zwischen rückgängig machen und zurückgeben, denn rückgängig machen kann man sowas ja gar nicht, da sind ja Verhältnisse eingetreten, die eben da sind, die kann man nicht rückgängig machen. Der Ärger ist im Grunde darüber entstanden, dass das Volkseigentum, was es ja in der DDR gab, dann Bundeseigentum geworden ist und vom Bund über die Treuhandanstalt privatisiert worden ist an Dritte.
Mhm. was dann auch, wir haben das eingangs der Sendung erwähnt, dazu geführt hat, dass Ihre Familie dann eben wieder den alten Besitz zumindest zu Teilen zurückkaufen
konnte. Genau, meine Familie kann sich darüber nicht beschweren. Das hat für uns alles wunderbar funktioniert. Aber es war je nach persönlicher Situation konnte das natürlich auch ganz anders passieren. Und auch je nachdem, wie die Situation dort vor Ort war. Denn es ist ja auch nicht überall gleich gelaufen. Es ist auch nicht überall was zur Verfügung gestanden, um überhaupt zurückgekauft werden zu können.
Ja, und jetzt auf den Großgrundbesitz, der heute zu Polen gehört, bezogen, gab es ja sowieso keine Chancen.
Ne? Genau. Ja.
Wollen wir unsere Hörerin Lisa Stern zu Wort kommen lassen, die aus Berlin anruft. Hallo Frau Stern.
Ja, schönen guten Tag.
Ich glaube, Ihr Stichwort ist auch Besitztümer.
Eines von denen ist das mit den Besitztümern, weil ich in den 90er Jahren als Gast in einer Veranstaltung war, die sehr ungewöhnlich war. Ein Journalist hat mich mitgenommen, als eine Studentin das ICC einen Riesensaal gemietet hat und dort drin saß. Da haben die Saalordner, von wegen wir haben keinen deutschen Hochadel, uns mitgeteilt, also die ersten 10 Reihen bitte nicht hinsetzen, da sitzt der deutsche Hochadel. Das hat mich schon mal sehr gewundert. Habe ich noch nie so gehört. Ich dachte, wir sind eine Demokratie, aber gut. Dann saßen wir da drin und der Gast dieser Veranstaltung, den eine Studentin einberufen hat, war Michail Gorbatschow. Das war eine noch ungewöhnlichere, spannende Geschichte. Und dann wurde Herr Gorbatschow gefragt von der Studentin, ob er bei den 2+1 Verhandlungen zu dem Einigungsvertrag sich erinnern kann, dass die Rückgabe des Bodenreformlands in Ostdeutschland zur Bedingung gemacht worden ist, dass er dem zustimmt, der Wiedervereinigung der beiden deutschen Teile. Daraufhin sagte Gorbatschow wörtlich: Ich kann mich nicht erinnern, da wo ich verhandelt habe, wurde das nicht besprochen. Ich war wirklich dabei und habe das mir angehört. Dann stand der deutsche Hochadel und trampelte wie in einer begeisterten Runde. Sie liebten Gorbatschow. Es fand eine Pressekonferenz statt und danach wurde über Europa Recht, die war eine Juristin, die ihre Doktorarbeit angeblich schreiben wollte, wurde dann also nachgearbeitet. Das, was also in den Besitz der Bundesregierung übergegangen ist, muss dann im Nachgang nochmal verhandelt worden und das wurde dann auch noch rübergeschoben. Das war das eine. Das
zweite, Frau Stern, Sekunde mal gerade. Herr von Witzinger-Rode, das war ja das, worüber wir gerade sprachen.
Ich habe das schon gehört, ja. Also ja. Ich habe das praktisch, so ist es im Nachklapp passiert.
Es
war Mitte der 90er Jahre in Berlin im ICC.
Ich verstehe.
Ja, ich war da auch.
Das heißt, Mitte der 90er Jahre wurde dann nochmal nachgehakt und über Europarecht irgendwie
ist
durch
klar.
Lobbyisten
Sie
wurde
sind,
das nochmal organisiert.
Frau Stern, Sie sind Zeitzeugin gewesen, wie Graf von Winzinger-Rode genauso. Ne? Sie waren im selben Saal,
ja,
im ICC, Herr von Winzinger-Rode, richtig?
Ich kann das bestätigen.
Ja, okay.
Das ist wirklich so gewesen. Das war das eine.
So,
das hat mich sehr gewundert, dass Gorbatschow und der deutsche Hochadel auf einmal so begeistert in einem Boot saßen. Ne?
Zu Ihrem Punkt 2, Frau Stern, wir haben nicht allzu viel Zeit.
Ja, der zweite Punkt ist, wenn wir sagen, der deutsche Hochadel ist nur an den Gazetten zu. Nein, ich habe im Bundestag erlebt, dass gerade wenn es um Waldbestände, Naturschutz und so weiter geht, der deutsche Hochadel natürlich große Waldbestände hat, also 400, 500, weiß ich wie viel, 1000 Hektar. Und das muss ja bewirtschaftet werden, das ist eine traditionelle Geschichte von Adligen, Jagd, Wald, Bäume und so weiter. Und dort wurde der NABU in eine sehr merkwürdige Rolle geführt. In dieser Veranstaltung hatten also nach der Wende, auch der NABU hatte einige kleine Flächen bekommen und sollte die bewirtschaften und fing an zu jammern. Ja, wir haben aber keine Maschinen, wir können also auch nicht nach dem Sturm freiräumen und so weiter.
Ja.
Wir brauchen Fördergelder und die anderen haben sich in die Finger gerieben und sagen, wunderbar.
Mhm.
Ja, und da hat auch da hat der deutsche Hochadel sehr deutlich Einfluss genommen für sich. Drittens, dritter Punkt.
Frau Stern, ja, ich weiß, Sie könnten noch bis nächsten Freitag Punkte vorbringen.
Punkt. Ich sage nur den dritten.
Kurz und knapp.
Der dritte Punkt war die Rückgabe der Schlösser, Herrenhäuser und so weiter, die ja sicher im Osten runtergekommen waren, weil da ja Gemeinwesen orientierte Sachen wie Kindergärten, Krankenhäuser etc. alles war, aber die waren eben nicht besonders gut in Schuss. Da kamen dann auf einmal die Denkmalschutzgelder in Anwesen. Man konnte natürlich, um die wiederherzustellen, die Schlösser Denkmalschutzgelder beantragen. Und das ging auch an den Adel mit Sicherheit. Das müsste man sich alles mal anschauen. Das wollte ich eigentlich dazu sagen.
Sie haben den Impuls dafür geliefert. Lisa Stern aus Berlin, vielen Dank dafür. Ganz kurz mal, Herr von Winzinger-Rode, Ihr Forstbetrieb, den Sie, glaube ich, leiten, neben anderen Betrieben Winzinger-Rode, ist auch sehr groß.
Nein, der ist nicht sehr groß. Also mein Vater leitet den und ich bin aber, er hat den an mich übertragen schon. Und der liegt da im nördlichen Eichsfeld und ist wahrscheinlich, die Hektarzahl würde erstmal groß erscheinen, aber Wald ist ja gerade in den letzten 2 Jahren nach Dürre, Stürmen, Käferschäden und so weiter ein sehr schwieriges Geschäft. So, wenn meine Frau und ich nicht abhängig arbeiten würden, dann hätten wir da jetzt ein großes Problem.
Darf ich mir die Frage erlauben, bereiten Sie womöglich Ihre Kinder auch auf diese spätere Rolle vor, dass sie für die Reste des Familienbesitzes doch bitte sorgen mögen?
Also meine Kinder sind noch ziemlich klein, aber da geht es jetzt so los in der Schule, dass ich anfange, dafür zu interessieren. Und ich glaube, ja, die beste Vorbereitung ist, da möglichst wenig vorzubereiten, sondern das vorzuleben. Und also eigentlich haben wir versucht, dass gerade dieser Namensbestandteil, dass der möglichst spät im Bewusstsein der Kinder überhaupt auftritt.
Charlotte Nitschke, ich hatte mir noch eine Frage an Sie notiert. Das habe ich Sie eigentlich gar nicht gefragt, hätte ich zu Anfang der Sendung tun müssen. Wie nehmen Sie denn eigentlich den Adel in Deutschland wahr? Sie, die Sie mit den großen Fürstenhäusern all over the world zu tun haben.
Ich nehme den deutschen Adel immer noch als sehr exklusiven Kreis wahr. Also man schaut da sehr genau, wer dazugehört und wer nicht. Wir haben vorhin über adoptierte Prinzen gesprochen. Die gehören zum Beispiel nicht dazu. Das wird da sehr deutlich gemacht. Es ist ein exklusiver Kreis. Man bleibt auch teilweise immer noch gern unter sich. Also da gibt es sicher solche und solche. Aber das sieht man daran, dass es in Deutschland auch immer noch Adelshochzeiten gibt, wo sich Adelshäuser vereinen untereinander. Das ist ja eigentlich nicht mehr nötig. Es geht nicht mehr um Machtsicherung oder Machtausbau. Aber man ist immer noch gerne unter seinesgleichen, sage ich mal. Und es wird auch immer noch sehr viel Wert auf Tradition und gemeinsame Werte und auch Verhaltensweisen gelegt. Sie erinnern sich, Sie hatten mich anfangs gefragt, wie wir den Graf von Winzinger-Rode ansprechen sollen. Und ich meinte, fragen Sie ihn bitte, denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele deutsche Adlige immer noch gerne mit ihrem Titel angesprochen werden. Aber da gibt es sicher auch große Unterschiede.
Gut, also am besten ist dann auch immer ein bilaterales Verständigen, wie es sich gehört in der Öffentlichkeit. Kerstin Wiggers ruft uns an, sie wohnt in der Nähe von Oldenburg, auch hier uncharmanterweise dürfen wir in der Lebenszeit das Alter dazu sagen, 53 Jahre alt. Frau Wiggers, Sie haben das Wort, bitte.
Ja, hallo, guten Morgen zusammen. Also ich verfolge Ihre Sendung jetzt schon mit großem Interesse und ich mache mir meine Gedanken darüber. Und ich denke einfach, dass die Adligen, gerade der Hochadel, über den auch immer berichtet wird, dass das doch eigentlich ganz bedauernswerte Menschen sind. Weil wenn ein Herr Prinz Ernst August von Hannover dann an irgendeinen Pavillon pieselt, dann wird eine Riesenwelle geschlagen. Wenn das Otto Normalsterblich macht, ja gut, dann kriegt er 10 Euro Ordnungswidrigkeitsstrafe und das war's dann. Also alles, was bei denen passiert oder eben auch nicht passiert, das wird ja alles öffentlich gemacht. Die haben ja fast gar kein Privatleben mehr, habe ich manchmal den Eindruck. Natürlich bin ich auch immer daran interessiert zu lesen, was der oder die gerade macht oder nicht macht, wer jetzt gerade schwanger ist oder auch nicht schwanger ist. Aber eigentlich sind es doch ganz bedauernswerte Menschen. Mal ganz davon abgesehen, mit welchen finanziellen Schwierigkeiten die auch zum Teil zu kämpfen haben, eben wie der Herr Graf da eben sagte, mit seinen Wäldern und alles, ne, welche Schwierigkeiten er hatte mit den Dürre und Käfern und tralala. Und ja.
Frau Wiggers, über den ersten Punkt, den Sie gerade angemerkt haben, ich weiß nicht, ob Sie damit über den mit Charlotte Nitschke, stellvertretende Chefredakteurin bunte.de, ins Gespräch kommen wollen. Vielleicht kann ich es mitverpacken in die Frage. Frau Nitschke, warum haben eigentlich die Leser solche Freude an Berichten über Adlige?
Das ist ja so ein, ich würde schon sagen, fast Grundbedürfnis. Wir interessieren uns ja für unsere Mitmenschen, ob nun adelig oder nicht. Also wir interessieren uns für unsere Freunde, aber auch für Prominente und auch halt für Adlige. Wir sind empathische Lebewesen. Wir fühlen mit, wir wollen sehen, wie sie leben. Wir wollen ihre schönen Momente sehen und auch manchmal ihre weniger schönen Momente. Das ist ein ganz natürliches Interesse. Das ist einfach... Ja.
Frau Schraut, mag
das... Also ich muss sagen, das ist auch ein bisschen Voyeurismus, zumindest bei mir, muss ich ehrlich zugeben.
Natürlich, man ist neugierig und ich hatte es gerade erwähnt, es ist ein sehr exklusiver Kreis der Ader und natürlich möchte man wissen, wie der sich heute verhält, wie er heute lebt, wie er so sein Leben bestreitet und da ist man natürlich neugierig.
Aber die Wissenschaftlerin Frau Schraut könnte uns jetzt sagen, naja, der Adel stellt doch immer noch eine Elite dar in unserer Gesellschaft. Ist das so?
Naja, man muss dann gucken, wie Elite definiert wird. Und Elite wird eigentlich definiert über herausragendes Tun oder von mir aus auch herausragenden Besitz. Ich betone jetzt mal das herausragende Tun. Adelstitel, da unterstellen wir, dass zumindest in der Vergangenheit herausragendes getan worden ist. Und oft ist es ja auch der Fall. Der Titel allein gibt einem dann mehr Aufmerksamkeit. Aber eigentlich müsste man dann, um noch zu einer Elite zu gehören, in der Gegenwart auch nachweisen, dass man in spezifischer Weise Verantwortung übernimmt, in spezifischer Weise sich eben auch als Elite hervortut. Das können wir nicht selbstverständlich mit dem Titel verbinden, aber oft ist es ja auch tatsächlich der Fall. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass die sogenannte Regenbogenpresse nicht nur über Hochzeiten und Geburten und Ähnliches berichtet, sondern auch mal klar macht, Fürst XY oder Graf XZ ist Vorsitzender des sozialen Vereins XX und kümmert sich auch noch um dieses und jenes und leitet aus seiner adeligen Herkunft spezifische Verantwortungen ab. Und dann bin ich ja wieder auch Elite, jetzt in der Demokratie und in der Bundesrepublik. Aber nur wegen des Namens, dass mein Vorfahr in irgendeiner Weise Herausragendes möglicherweise getan hat. Da kann ich zwar dann in Trivial-Elitenanspruch ableiten, aber eben auch nur trivial.
Frau Nitschke, geht das über das Interesse Ihrer Leserinnen und Leser dann schon hinaus, dass man über die Personen, die Persönlichkeiten und ihren vielleicht auch recht profanen Daseinssinn im täglichen Leben was mehr erfährt?
Das ist alles von großem Interesse. Es sind nicht nur die Hochzeiten und die Babys, die interessieren. Das sieht man am aktuellen Beispiel mit dem Prinzen von Hannover und seinem Sohn, die da im Clinch liegen und um Erbmasse streiten, um Schlösser streiten. Das interessiert die Leser genauso und darüber berichten wir genauso wie über Eheschließungen.
Mhm. Kerstin Wiggers, die uns gerade angerufen hat, ich weiß nicht, ob sie noch... wären Sie gerne adlig, Frau Wiggers?
Nein.
Warum nicht?
Warum nicht? Also ich sage es jetzt mal ganz platt. Ich kann in der Nase bohren und das interessiert keinen. Wenn ich aber als Adlige oder öffentliche Person, sage ich jetzt mal, in der Nase bohre, da werden gleich die Kameras draufgehalten und dann würde das also auch in der Presse seitenweise breitgetreten werden.
Man muss sich aber fragen, ob denn jeder Adelige eine öffentliche Person ist.
Nein. Nicht jeder Adelige, aber ich spreche jetzt, ich meine jetzt explizit die Menschen, über die immer berichtet wird.
Mhm. Graf von Witzingerode, Sie waren mit einem sonoren Nein gerade im Hintergrund zu hören.
Ja, also ich empfinde mich nicht als öffentliche Person, höchstens vielleicht zu Hause in Witzingerode spielt das eine gewisse Rolle, aber nicht im Alltag.
Frau Wiggers, ich darf mich an der Stelle von Ihnen verabschieden, Ihnen danken für Ihren Beitrag zu unserer Diskussion. Wir haben noch 7 Minuten. Frau Schraut ist gerade zu sprechen gekommen auf Elite und die Funktion der Elite. Wenn ich Sie, Graf von Witzingerode, richtig verstanden habe, betonen Sie ja eher die andere Seite derselben Medaille, nämlich, dass selbstverständlich die Adligen vor dem Gesetz gleich sind wie alle anderen auch.
Ja, und zwar in beide Richtungen. Also es gibt weder Vorrechte für diese Familien, noch darf es Benachteiligungen geben, denn es gilt natürlich der Artikel 3 und alle anderen Grundrechte des Grundgesetzes auch für diese Personen. Und deswegen wundert es mich schon, wenn man zum Beispiel einem Prinzen von Preußen abspricht, dass er sein Recht versucht zu verfolgen oder dass er klären will, was sein Recht ist, so wie das ja jedem anderen Bürger auch zusteht, das klären zu lassen.
Mhm. Das hat, wenn ich mich einmischen darf, natürlich einen spezifischen Hintergrund, dass die ehemaligen regierenden Häuser oft die Frage, was ist Privatbesitz, was ist öffentlicher Besitz, erklärbar aus der frühen Neuzeit und dem 19. Jahrhundert, nicht geklärt worden ist oder oft sehr vage nur geklärt worden ist. Was ist denn jetzt privat und was ist öffentlicher Besitz?
In dem Fall ist es aber ja geklärt worden, 1926.
In welchem Fall Preußen. Was gibt es dann jetzt dann zu klären?
Also da ist geklärt worden, da gibt es ja einen Vertrag, der in Gesetzesform gegossen worden ist vom Preußischen Landtag über die Vermögensauseinandersetzung zwischen dem Freistaat Preußen und dem vormaligen König Wilhelm II. Und jetzt ist zu klären, ob der Erbe nach dem Kronprinzen, der 1945 Eigentümer war, den Anspruch darauf hat, auf die Ausgleichsleistungen, die die anderen Enteigneten auch bekommen haben, auch zum Beispiel meine Familie, und den Anspruch auf die Rückübertragung von beweglichen Gegenständen. Die werden nämlich zurückgegeben nach dem Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz, ob das auch für ihn gilt. Und da ist die Frage zu klären, ob der Kronprinz dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet hat, weil das in dem Gesetz, da gibt es eine Norm, die die Personen, auf die das zutrifft, von dieser Ausgleichsleistung ausschließt.
Mhm. Also was gibt es dann, das habe ich immer noch nicht verstanden, was gibt es jetzt dann zu klären? Denn das mit dem Vorschubleisten ist, glaube ich, historisch gesehen nicht zweifelhaft.
Na, das ist Verwaltungshandeln kann ja nicht von historischen, also ein historisches Werturteil kann nicht automatisch Verwaltungshandeln auslösen, sondern das muss dann gegebenenfalls verwaltungsgerichtlich geklärt werden.
Gut.
Also ich höre fasziniert Ihnen beiden zu in Ihrem Dialog, Professor Schraut und Jobs Graf von Winzinger-Rode. Wir merken aber auch daran, welche Dimensionen das Thema hat. Und wenn wir nochmal rekapitulieren, wie viele Menschen betrifft es eigentlich in Deutschland, so merken wir doch, dass es großen Gesprächsbedarf gibt. Nebenbei gefragt, wer kann mir die Antwort geben? Ich, wahrscheinlich alle drei. Woher kommt diese Bezeichnung blaublütig? Frau Nitschke. Sie wollen wir hören, bunte.de.
Ja, da gibt es verschiedene Ansätze. Was oft gesagt wird, ist, kommt tatsächlich daher, dass man das blaue Blut gesehen hat. Der Adel war sehr blass früher und durch die Venen oder die Adern hat man die blauen Venen gesehen und die Adern und dadurch die Empfindung gehabt, dass die Adligen blaues Blut haben und kein rotes Blut. Aber das ist nur eins der vielen Erklärungsversuche.
Frau Schraut, gibt es noch andere?
Ja, ich kenne auch nur diesen Erklärungsversuch. Mm-hmm.
Ist das, Herr von Winzinger-Rode, eigentlich manchmal, wie darf ich es formulieren, nervig, dass man doch ab und an mit Klischees konfrontiert wird, als jemand, der einen Titel trägt oder ihn zumindest im Namensbestandteil hat?
Ja, vielleicht schon, aber dadurch, dass man es ja auch lebenslang nicht anders kennt, kann man damit, glaube ich, ganz gut umgehen. Mhm. Zu dem blauen Blut kann ich übrigens erzählen, dass ich als bei der Bundeswehr eine Blutuntersuchung, also da kriegt man so Blut abgenommen mal, und da war das zufällig tatsächlich blau. Und weil das aus irgendeiner Vene kam und da war der anwesende Stabsunteroffizier völlig von den Socken.
Der wird sich bis heute nicht erholt haben. Frau Schraut, Sie, die Sie an der Bundeswehr-Universität in München tätig sind, können Sie da noch ein besonderes Augenmerk drauf werfen. Vielleicht ist es ja doch bei mehr Menschen der Fall.
Naja, über das Blut kann ich eigentlich, ob das Blut blau ist, weiß ich nicht. Aber dass es durchaus in manchen Adelsfamilien Traditionen gibt, sich auch einen Militärdienst als adäquate Aufgabe zu übernehmen. Das ist zweifellos der Fall, auch heute noch.
Ja. Das haben wir ja gehört, dass die Aufgaben in der Gesellschaft mit natürlich der größten Selbstverständlichkeit für den ehemaligen Adel genauso gilt wie für jedes andere Mitglied dieser Gesellschaft. Es kommen ab und zu hier Wissensfragen rein. Eine von Henning Böttcher aus Bremen. Können Sie bitte in der Sendung die unterschiedlichen Adelstitel erläutern? Das stimmt, das haben wir jetzt gar nicht aufgeführt. Wollen wir es noch mal kurz versuchen gegen Ende der Sendung? Wer will es machen? Oh, keiner meldet sich freiwillig. Frau Schraut, bitte.
Sehr kompliziert. Ja, hoher Adel, regierende Häuser, hoher Adel, würde ich mal so historisch bei Reichsgraf und höher ansetzen, also Fürsten, regierende Häuser, landständischer Adel, also Adel, der sich nur auf ein Territorium bezogen hat, war meistens kein hoher Adel, außer die regierenden Häuser. Und selbst historisch jetzt gesehen, der Unterschied zwischen einem Reichsgrafen und einem Reichsfürsten, das konnte schon möglicherweise eine Heirat verhindern, wenn der Fürst regierender Fürst war. Und dann galt diese Heirat schon nicht mehr als adäquat, also möglicherweise im 18. Jahrhundert. Also man sieht da schon, da gibt es klare Unterscheidungen zwischen hohen und niedrigen Adel.
Was ist eigentlich mit dem Junker? Ist das auch ein...
Das ist keine Adelstitel.
Das ist kein Adelstitel. Ja. Wir müssen langsam zum Ende unserer Sendung kommen. Dr. Jobst Graf von Winzinger-Rode, vielen Dank, dass Sie mitgewirkt haben an der Sendung. Gibt es etwas, was Sie sich für sich wünschen würden in dieser Adventszeit mit Blick auf Weihnachten und was auch den Adel was wir heute als Thema hatten, beträfe?
Advent und Adel.
Beginnt beides. Interessante beides Kombination. Will Ihnen nur die Gelegenheit.
Also ich würde mir wünschen, glaube ich, dass die Gesellschaft entspannt damit umgeht, von beiden Seiten, dass man also weder da einen besonders einen verklärten Blick drauf richtet, noch einen diffamierenden. Beides kommt ja vor, wie wir gehört haben. Es tut, glaube ich, einer Gesellschaft gut, wenn sie mit den Überresten ihrer Vergangenheit entspannt umgeht.
Entspannt umgehend ist das Stichwort. Frau Dr. Schraut, ich habe nicht mehr die Zeit, ebenso für Charlotte Nitschke, Sie noch nach Ihrem kleinen Weihnachtswunsch zu fragen. Ich danke Ihnen dennoch umso herzlicher fürs Mitwirken an dieser Runde. Auch Ihnen, meine Damen und Herren, ja, zu Hause.
Vielen Dank.
Ihnen umgekehrt vielen Dank. Ich möchte noch hinweisen auf den nächsten Freitag hier die Sendung Lebenszeit. Mein Kollege Michael Röhl wird Sie dann begrüßen. Dann geht es um was ganz anderes, und zwar um das Autofahren heute. Und er hat die Sendung unterschrieben mit dem Satz: Fährt das schlechte Gewissen immer mit? Also schalten Sie auf jeden Fall nächsten Freitag wieder ein. Für heute verabschiedet sie für die Lebenszeit Andreas Stopp.